Die Gnade Gottes und die Liebe unseres Herrn Jesus Christus und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, es sieht aus, als hätten wir über Weihnachten und den Jahreswechsel einen sich wiederholenden Rhythmus an Predigern gefunden. So predigt der Ludwig immer am Heiligabend, der Matthias in der Regel am ersten Weihnachtstag und am Altjahrsabend beschenkt uns dann ein Prediger, der uns mit der Predigt, der sonst nicht so oft kommt. Häufig ist es Jörg, jetzt gestern war es der Reinhard und es scheint jetzt Gewohnheit zu werden, dass ich am ersten Tag des Jahres oder die erste Predigt des Jahres halten darf. Und die Themen an diesen dieser Predigten an diesen besonderen Tagen haben einen gewissen Spielraum oder sind in einem gewissen Spielraum vorgegeben. Und so wie es am Heiligabend und am ersten Weihnachtstag um die Geburt Christi und um seine Menschwerdung, die Menschwerdung Gottes geht und am Silvesterabend häufig ein Rückblick des Jahres einen erheblichen Teil der Betrachtung einnimmt, so richten wir in der ersten Predigt des Jahres unseren Blick nach vorn und schauen auf das Jahr, das vor uns liegt. Und entweder können wir dabei konkrete Vorhaben betrachten, die schon in der Planung sind, oder wir können uns anschauen, welchen Schwerpunkt wir im Zusammenleben mit Gott und miteinander legen wollen. Und das rechte Zusammenleben in der Welt und in der Gemeinde beschreibt die Bibel an einigen Stellen. Aber eben besonders in den Briefen an die jungen christlichen Gemeinden. Da schreiben die Apostel von diesem Thema sehr viel. Und im vergangenen Jahr, wer mag sich noch erinnern, da haben wir gute Vorsätze uns angesehen für das neue Jahr. Und haben dazu die Verse 1 bis 3 aus dem zweiten Kapitel des Petrusbriefs. Des ersten Petrusbrief betrachtet. Und die lauteten, ich rufe es nochmal in Erinnerung, so legt nun ab alle Bosheit und allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle üble Nachrede und seid begierig nach der vernünftigen, lauteren Milch wie die neugeborenen Kindlein, damit ihr durch sie zunehmt in eurem Heil, da ihr ja geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Als Vorsätze hatten wir dann für das Jahr 2011 den brüderlich liebenden Umgang innerhalb der Gemeinde mit einem gleichzeitigen Verlangen nach Gottes Wort herausgearbeitet. Und da mag jeder jetzt mal in seiner persönlichen Bilanz über das Jahr 2011 schauen, wie gut ihm die Umsetzung dieser Vorsätze gelungen ist. Und die Stelle, die wir letztes Jahr hatten, 2. Petrus 1 bis 3, war der Abschluss des ersten großen Abschnitts des Petrusbriefes mit Ermahnungen und Ermutigungen im Verhältnis zwischen Gott und der Gemeinde und im Allgemeinen und eben das Ganze natürlich auf Basis der Beziehung zu Jesus Christus. In den folgenden Abschnitten des Briefes, in den Kapiteln 2 und 3, spricht Petrus verschiedene Gruppen in den Gemeinden an. Also einmal das Verhältnis aus den Gemeinden heraus zur Obrigkeit, dann Sklaven oder heute wären es vielleicht eher Angestellte und dann das Verhältnis der Eheleute untereinander. Und zu einigen dieser Gruppen haben wir ja auch schon Predigten gehört. Er gibt ihnen Anleitungen für ihr Verhalten als Christ in der jeweiligen Situation, in der sie sich befinden. Und unser heutiger Predigttext, so wie er auf dem Gottesdienstblatt abgedruckt ist, 1. Petrus 3, die Verse 8 bis 12, schließt diesen Abschnitt des Briefes ab. Und gleichzeitig knüpft er eben an diesen Predigttext aus dem vergangenen Jahr an. Also wir lesen mal den Predigttext zusammen. Endlich aber seid allesamt gleichgesinnt, mitleidig, brüderlich, barmherzig, demütig. Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern segnet vielmehr, weil ihr dazu berufen seid, dass ihr den Segen ererbt. Denn wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, der hüte seine Zunge, dass sie nichts Böses rede, und seine Lippen, dass sie nicht betrügen. Er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes, ersuche Frieden und jage ihm nach. Denn die Augen des Herrn sehen auf die Gerechten und seine Ohren hören auf ihr Gebet. Das Angesicht des Herrn aber steht wider die, die Böses tun. Jetzt sehen wir die Verbindung zum letztjährigen Text. Da hieß es in Kapitel 2, Vers 1, so legt nun ab alle Bosheit. Und Petrus nimmt im heutigen Text diese Bosheit wieder auf, den Begriff der Bosheit, denn der Umgang mit der Bosheit zieht sich eben durch diesen gesamten heutigen Predigttext. Und deshalb habe ich die Predigt Umgang mit Bosheit überschrieben. Ich halte das für ein sehr wichtiges Thema, das gerade auch zum Jahresbeginn gut passt und wir uns für unser Leben zu Herzen nehmen sollen. Wenn ihr also für 2012 noch für einen nach einem Vorsatz sucht, dann kann ich euch diesen gut empfehlen, den Umgang mit Bosheit. In Vers 8 lesen wir, endlich aber seid allesamt gleichgesinnt, mitleidig, brüderlich, barmherzig und demütig. Da finden wir jetzt eigentlich gar nichts von Bosheit. Das ist ja alles überhaupt nicht Bosheit. Ne? Und trotzdem geht es darum, und so kommen wir jetzt zum ersten Predigtpunkt, nämlich wie wir die Bosheit durch tugendhaften Umgang miteinander vermeiden. Die Formulierung endlich aber seid allesamt nimmt nochmal alle Glieder der Gemeinde in die Ermahnungen mit hinein, die in den vorherigen Versen gegenüber den Angestellten, Eheleuten etc. ausgesprochen waren. Alle Glieder der Gemeinde sollen davon lernen. Es ist nicht nur speziell auf diese Gruppe, die vorher jetzt genau betrachtet wurde, beschränkt, sondern die Ermahnungen sind die Basis für die soziale Einheit der Gemeinde. Die christliche Gemeinde, die soll eine im Grunde alternative Gesellschaft sein, in der die Gläubigen nicht die gleichen Verunglimpfungen, nicht die gleiche Gegnerschaft erfahren wie in der Welt. Wir müssen bedenken, dass Petrus die christlichen Gemeinden in Kleinasien als Fremdlinge in ihrer Umwelt bezeichnet hat. Tatsächlich haben diese Gemeinden eben Ausgrenzung und sogar Verfolgung erfahren. Die innere Stabilität hat für die Gemeinden also eine ganz besondere Bedeutung. Um diese alternative, andere Gesellschaft verkörpern zu können, muss die Gemeinde verschiedene Eigenschaften aufweisen. Und da zählt Petrus in Vers 8 fünf Eigenschaften der Gemeinde auf. Nämlich gleichgesinnt, mitleidig, brüderlich, barmherzig und demütig. Diese Eigenschaften richten sich auf das verwandtschaftliche Verhältnis der Gemeindemitglieder untereinander. Wir finden eine ähnliche Aufzählung auch im Paulusbrief, im Philipperbrief, Kapitel 2, Verse 2 bis 4. So macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und einträchtig seid. Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auf das, was dem anderen dient. So wie alle Christen Kinder Gottes sind und Vater zu ihm sagen dürfen, so begründet sich darauf auch ein Verwandtschaftsverhältnis der Gemeindeglieder untereinander. Das sehen wir eben deutlich an diesem Brüderlich. An dem Brüderlich können wir erkennen, da ist Verwandtschaft, da ist ein Verhältnis, da sind keine Geschäftspartner, sondern da ist eine Beziehung. Uns ist das im Petrusbrief schon im ersten Kapitel begegnet. Da heißt es in Vers 22, habt ihr eure Seelen gereinigt im Gehorsam der Wahrheit zu ungefärbter Bruderliebe. So habt euch untereinander beständig lieb aus reinem Herzen. Die Beziehungen zwischen den Geschwistern in der Gemeinde und den Beziehungen zu den leiblichen Verwandten sollen sich also im Grunde im Zugang nicht unterscheiden. Gerade in der Zeit um Weihnachten spüren wir die Bedeutung der Familie deutlich. Die allermeisten von uns haben in diesen Tagen mehr Zeit mit der Familie, mit Eltern, Geschwistern, Onkeln, Tanten, Cousins und Cousinen verbracht, als wir es sonst im Jahr tun. Das ist also jetzt sehr geballt gewesen. Und im Grunde, oft verbindet uns mit diesen Menschen nicht mehr als die gemeinsame Abstammung. Interessen und Charaktere sind sehr unterschiedlich. Und doch ist da ein Zusammengehörigkeitsgefühl, das wir eigentlich nicht erklären können. Insbesondere, wenn die Verwandtschaft keine Beziehung zu Jesus Christus hat, dann merken wir Unterschiede. Aber doch wissen wir, es ist unsere Familie, wir sind verwandt. Und dieses familiäre Zusammengehörigkeitsgefühl, das sollten wir in der Gemeinde ebenfalls vorfinden. Auch hier kommen unterschiedliche Charaktere zusammen. Und doch haben alle den gleichen Vater. Und somit entsteht das Verwandtschaftsverhältnis. Wenn wir neu in die Gemeinde kommen, sind wir uns sicher erst fremd. Doch in der Liebe zu Jesus Christus sind wir gleichgesinnt. So wie Petrus es schreibt. Die Liebe zu Christus ist unser verbindendes Glied, das diese Fremdheit überwindet. Christus sagt in Johannes 17, Verse 20 und 21, ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, damit sie alle eins seien. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Christus selbst bittet also darum, dass wir eins sind. Und die erste Gemeinde in Jerusalem hat diese Einheit auch gelebt. Christus selbst bittet also darum, dass wir eins sein, und die erste Gemeinde in Jerusalem hat diese Einheit auch gelebt. Das lesen wir nochmal in Apostelgeschichte 1, Vers 14, die Einheit der Gemeinde. Diese waren alle stets beieinander und einmütig im Gebet. Da geht es eben um den Kern der ersten Gemeinde. Und so haben sie sich miteinander, so war der Umgang miteinander. Also häufig sind uns die Geschwister im Herrn gedanklich bzw. in ihrer Lebensausrichtung näher, viel näher als unsere leiblichen Geschwister bzw. Verwandten. Umso leichter sollten wir uns füreinander wirklich öffnen und eben zu diesem Weg, auf dem Weg zu echter Liebe füreinander vorbereiten. Diese Liebe, das ist die Liebe, die Gemeinschaft schafft innerhalb der Gemeinde. Und öffnen wir uns nicht füreinander, verharren wir mit unseren weltlichen Werten, also irgendwo so dieses doch Fremdsein, verharren wir in mangelndem Vertrauen zueinander, dann blockieren wir im Grunde die echte Gemeinschaft und wir behindern das Wachstum. Jetzt nicht nur das Wachstum für die Gemeinschaft, sondern im Grunde auch mein persönliches Wachstum im Glauben. Und wie offen eine Gemeinde ist, erkennen wir daran, wie sie mit neuen Mitgliedern umgeht. Werden diese neuen Mitglieder nur freundlich begrüßt oder versuchen wir sie eben in die Gemeinde zu integrieren? Finden wir einen Platz für sie in der Gemeinschaft? Für Petrus ist die Liebe, die wir einander und eben auch neuen Gliedern oder Geschwistern, die kommen, zeigen, ausschlaggebend für die Qualität der Gemeinde. Es geht hier nicht um zahlenmäßiges Wachstum an sich, sondern es geht um die Bereitschaft der Gemeindeglieder, einander Liebe zu geben, bloß bei jemand Christus. Das ist im Grunde das ausschlaggebende Argument. Die christliche Gemeinschaft ersetzt allerdings nicht die blutsverwandtschaftlichen Beziehungen. Wir finden nirgendwo im Neuen Testament, dass wir uns, wenn wir in einer christlichen Gemeinde sind, von unserer leiblichen Verwandtschaft abwenden sollen. Oder die Blutsverwandtschaft, die bleibt bestehen. Die ist nicht aufzulösen. Wir sollen weiterhin Vater und Mutter ehren. Wir sollen auch weiterhin zu unseren ungläubigen Ehepartner stehen oder zu unseren ungläubigen Kindern. Gleichzeitig kommt uns dann natürlich Matthäus 12 in den Sinn, die Verse 46 bis 50. Als Jesus noch zu dem Volk redete, siehe, da standen seine Mutter und seine Brüder draußen, die wollten mit ihm reden. Da sprach einer zu ihm, siehe, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und wollen mit dir reden. Er antwortete aber und sprach zu dem, der es ihm ansagte, wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Und er streckte die Hand aus über seine Jünger und sprach, siehe da, das ist meine Mutter und das sind meine Brüder. Denn wer den Willen tut meines Vaters im Himmel, der ist mir Bruder und Schwester und Mutter. Hier betont Christus also nochmal sein Verhältnis, sein familiäres Verhältnis zu seinen Jüngern. Und entsprechend soll eben auch das Verhältnis innerhalb der Gemeinde sein. Doch er macht auch deutlich, arbeitet die Familie gegen meine Beziehung zu Christus, so verändert sich das Verhältnis zur Familie. Und die Harmonie geht verloren. Im Entweder-Oder ist der Gemeinde der Vorrang einzuräumen. Und wenn wir jetzt nochmal genau gucken, was ich aus der Apostelgeschichte gelesen hatte, diese alle aber waren stets beieinander einmütig im Gebet. Da waren einmal die Apostel aufgezählt, aber da waren dann auch wieder Maria, die Mutter von Jesus, und auch seine Brüder aufgezählt. Das heißt, sie haben den Weg zu Christus gefunden und dann war die Einheit da auch wieder da. Aber in dieser im Matthäus 12, da haben sie sich im Grunde gegen ihn gestellt. Und dann hat er gesagt, meine Familie, das sind meine Jünger. Und die Harmonie unter den Christen, die geht ebenfalls verloren, wenn abstruse Lehren eingebracht werden, wenn elementare Dinge des Evangeliums geleugnet werden. Keineswegs dürfen wir die Wahrheit des Evangeliums irgendwo der Harmonie opfern, sondern wir müssen klar Stellung beziehen. Wir müssen uns zu Christus stellen und wir müssen gegebenenfalls unsere persönlichen Gefühle opfern, bevor wir die Wahrheit des Evangeliums opfern. Die Aufforderung zur Harmonie untereinander gibt Petrus einer Gemeinde, die sich einer äußerlichen Verfolgung ausgesetzt sieht. Und Petrus betont die Wichtigkeit eines harmonischen und liebevollen Umgangs in der Gemeinde. Nur durch diesen inneren Zusammenhalt kann die Gemeinde in der feindlich gesinnten Umwelt bestehen. Wegen zwischenmenschlicher Störungen oder Spannungen darf die Gemeinde nicht gefährdet werden. So bezieht sich Vers 8 also auf das Verhalten untereinander in der Gemeinde. Aber es kann natürlich genauso nach außen gerichtet werden. Die nächsten Verse ab Vers 9 richten sich eindeutig nach außen. Und damit kommen wir zum zweiten Predigtpunkt. Nämlich in Vers 9 lesen wir im Grunde, dass wir Bosheit segnend erwidern. Vers 9 lautet, vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern segnet vielmehr, weil ihr dazu berufen seid, dass ihr den Segen ererbt. Da Petrus wohl erstmal nicht annimmt, dass die Christen sich untereinander feindlich gegenüberstehen, ist Vers 8 erstmal noch nach innen gerichtet. Mit Vers 9 nimmt Petrus also Kurs auf die Außenwirkung der Christen und den Umgang mit der christenfeindlichen Umwelt. Dieses Thema mit der christenfeindlichen Umwelt wird uns jetzt im Petrusbrief bis zur Mitte des 4. Kapitels beschäftigen. Wir Menschen neigen im Grunde, wenn uns Bosheit begegnet, wenn wir uns ungerecht behandelt fühlen, dann neigen wir dazu, dass wir Gleiches mit Gleichem vergelten. Aber in Vers 9 fordert Petrus die Christen auf, dies gegen die üblichen Gewohnheiten nicht zu tun. Und er nimmt Christus als Vorbild. Dazu schreibt er an einer früheren Stelle desselben Briefes, 2 Vers 23, der nicht widerschmähte, als er geschmäht wurde, nicht drohte, als er litt. Er stellt es aber dem anheim, der gerecht richtet. Hier verzichtet Christus also auf Rache und Rechtfertigungen für ungerechtfertigte Anschuldigungen. Und genau so sollen wir es machen. Nicht Böses mit Bösem, nicht Scheltwort mit Scheltwort vergelten. Denn, bedenken wir, wer Böses mit Bösem zurückzahlt, der tut selber Böses. Und Vergeltung schafft Streit, nicht aus der Welt, sondern Vergeltung verschärft diesen Streit. Und jeder Nichtchrist, der eine versöhnliche Erwiderung auf Bosheit erfährt, wird erstmal innehalten und überlegen, was hier eigentlich passiert. Da wird er aufmerken. Kriegt er das Gleiche zurück? Das wird er im Grunde erwarten. Kriegt er Liebe zurück? Kriegt er Segen zurück? Dann wird er zum Nachdenken kommen, früher oder später. Christen sind also nicht nur aufgefordert, auf Vergeltung zu verzichten, sondern vielmehr sollen sie ihre Feinde segnen. Christus wird in Lukas 6, Vers 27 und 28 zitiert. Aber ich sage euch, die ihr zuhört, liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, segnet die euch verfluchen, bittet für die, die euch beleidigen. Und im Predigtext heißt es, im Vers 9 heißt es weiter, weil ihr dazu berufen seid. Das kann zum vorigen oder zum nachfolgenden Satzteil gehören. Es ist nicht ganz klar, ob Petrus meint, dass die Gläubigen zum Segnen berufen sind oder dazu Segen zu ererben. Auch die Ausleger sind sich darüber nicht ganz einig. Aber vielleicht ist es auch beides. Christen haben zu segnen, weil sie dazu berufen sind und weil sie selbst Gottes Segen empfangen, beziehungsweise weil sie diesen Segen ererbt haben. Erben oder erben besagt, der Segen Gottes ist nicht bloßer Wunsch, sondern er ist real geschehen. Das Erbe nehme ich in Empfang, wenn es bereit ist. Den Segen haben wir ererbt. Da steht nichts von werden wir erben, sondern wir haben ihn ererbt. Diese Zusage ist sehr konkret. Wer im Glauben damit rechnet, wird sein Handeln davon bestimmen lassen und wird Böses nicht mehr mit Bösem vergelten. Ich habe dazu eine Beispielgeschichte über einen christlichen Soldaten gelesen, der mit seiner Kompanie in einer Kaserne, wie üblich in großen Gemeinschaftsschlafräumen, untergebracht war. Und jeden Abend vor dem Schlafengehen las er in der Bibel und betete. Und seine Soldatenkameraden haben da nicht viel Verständnis für aufgebracht und haben ihn öfters beschimpft und beleidigt. Und besonders ein Kamerad, der jetzt in diesem Schlafsaal in dem gleichen Gang war, aber ein paar Betten entfernt, der hat sich dann besonders immer wieder darüber aufgeregt. Und eines Nachts schmiss er dann seine dreckigen Kampfstiefel diesem Christen ins Bett, weil er war gerade am Beten und dann hat er ihm die dahin gepfeffert, damit er dann still ist. Und dieser Christ hat dann eben die Stiefel genommen und am nächsten Morgen hat er ihm die wiedergegeben und da waren sie frisch geputzt. Also er hat sie eben nicht zurückgeworfen, was eine ganz natürliche Reaktion gewesen wäre. Nein, er hat sie genommen, er hat sie gereinigt und dann waren sie appellfähig, standen sie dann vor dem Bett dieses Soldaten. Und über die Zeit sind in der Kompanie einige Soldaten zum Glauben gekommen, weil sie eben von dieser inneren Stärke des Christen beeindruckt waren. Und die fingen eben auch an, Gottes Wort zu lesen. Da haben wir keine Garantie, aber es ist eben dieses Vorbild, dass wir eben nicht Böses mit Bösem vergelten. Für uns ist es sehr schwierig, auf diese natürliche Reaktion, ihm die Stiefel gleich wieder zurückzupfeffern, zu verzichten. Und eigentlich erscheint es uns geradezu übermenschlich, zu segnen, anstatt zu rächen. Der Christ hätte eben dem anderen diese Stiefel zurückschleudern können oder er hätte auch eine Beschwerde einreichen können. Aber hat er nicht gemacht. Er ist der Aufforderung Gottes gefolgt. Wir sollen uns im Konflikt nicht verkriechen, sondern wir sind zu Aktivitäten aufgefordert. Und eine Aktivität ist das Segnen. Also nicht nur passive Aggression, dass wir uns darüber aufregen und das in uns hineinfressen gegen diesen Widersacher, sondern dass wir ihn aktiv segnen. Wir können auf ihn zugehen. Sondern segnet vielmehr, weil ihr dazu berufen seid. Wir sollen hier agieren, wie Christus es uns vorgemacht hat. Auch in diesem Sinne sollen wir Nachfolger Christi sein und nicht in unsere weltlichen Verhaltensmuster, wie wir sie von den Menschen um uns herum kennen, verfallen. Sonst stellen wir im Grunde unser Christsein in Frage. Und in den nächsten Versen, jetzt 10 bis 12, da sehen wir die Aktivitäten, zu denen wir im Konfliktfall aufgefordert sind. Ich habe sie jetzt mal rausgesucht. Das sind in Vers 10 die Zunge hüten, die Lippe hüten, in Vers 11 vom Bösen abwenden und Gutes tun, Frieden suchen, dem Frieden nachjagen. Das sind unsere Aktivitäten. Und zu guter Letzt beten, dass wir dann eben auch zum Herrn beten. Und der Herr hört auf das Gebet der Gerechten, so steht es da. Dazu müssen diese dann aber auch beten, sonst hört das nicht. Petrus macht also ganz deutlich, dass wir die Bosheit, die uns widerfährt, dass wir sie segnend erwidern. Das soll unser Umgang mit Bosheit sein. Und abschließend wollen wir noch anschauen, wie Gott selbst auf Bosheit reagiert und kommen zum dritten Predigtpunkt. Bosheit erwirkt Gegnerschaft Gottes. Wir lesen nochmal die Verse 10 bis 12. Denn wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, der hüte seine Zunge, dass sie nichts Böses rede, und seine Lippen, dass sie nicht betrügen. Er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes, er suche Frieden und jage ihm nach. Denn die Augen des Herrn sehen auf die Gerechten und seine Ohren hören auf ihr Gebet. Das Angesicht des Herrn aber steht wider die, die Böses tun. Petrus nimmt hier Bezug auf den Psalm 34, die Verse 13 bis 17. Und dieser Psalm ist eben besonders passend für die beunruhigende Situation der Verfolgung, in der sich die Gemeinden in Kleinasien befinden. Und genauso befand sich David auf der Flucht. Der Matthias hat eingangs den Psalm 34 komplett vorgelesen. Und Petrus nimmt in seinem Brief immer wieder Bezug auf den Psalm 34. Und damit wird deutlich, Gott hat sich nicht geändert. Schon im Alten Testament hat er die Abwendung vom Bösen erwartet. Petrus macht hier deutlich, dass er nichts Neues predigt, sondern sich in einer Linie mit den Aussagen des Alten Testaments befindet. Gott erwartet von seinen Nachfolgern auch in der Bedrängnis, dass sie ihre Zunge hüten und nichts Böses reden. Dass sie ihre Lippen hüten und nicht betrügen. Dass sie sich vom Bösen abwenden und da nicht mitmachen bei dem Bösen. Dass sie den Frieden suchen und ihm geradezu nachjagen. Wie wir in der Lesung aus Römer 12 gehört haben, hat Paulus an die Römer in gleicher Weise appelliert. Wie Petrus an die Christen in Kleinasien. Wir können also sagen, die beiden wichtigsten Apostel sind gemeinsamer Auffassung und im Einklang mit dem Alten Testament. Das ist doch ein klares Statement der Bibel. Und Petrus betont, dadurch, dass er den Psalm 34 hier zitiert, auch, dass Gott allwissend und allgegenwärtig ist. Er sieht alles, er weiß alles, er ist immer da. Die Menschen dürfen also nicht denken, sie könnten mit ihrem teuflischen Verhalten davonkommen. Gott sieht und bewertet alles und seine Augen sind gerecht. Er hört ihre Gebete und daher ist er auch auf der Seite der Verfolgten und beschützt sie. Gleichzeitig richtet Gott sein Angesicht gegen die, die boshaft sind. Vers 13b. Das Angesicht des Herrn aber steht wider die, die Böses tun. Gott sieht uns, auch in unserem Verhältnis gegenüber der nichtchristlichen Umwelt. Und vielleicht meinen wir, dass wir im Umfeld unserer christlichen Gemeinde uns christlicher frommer verhalten müssen, als wenn wir in der Welt unterwegs sind. Aber das ist natürlich grundfalsch. Es geht ja gar nicht darum, wie uns die Umwelt einschätzt. Es geht auch gar nicht darum, wie mich die Gemeinde einschätzt oder wie mich meine Kollegen bei der Arbeit einschätzen. Das ist ja gar nicht das Wesentliche. Sondern wir müssen uns in all unserem Tun und Handeln gegenüber Gott verantworten und ihm allein Rechenschaft geben. Und so wie es im Text heißt, seine Augen sehen uns. Also darf sich unser Verhalten in beiden Welten im Grunde nicht unterscheiden. Und gutes Verhalten gegenüber Nichtchristen hat eben auch seinen Zweck. Hat Petrus auch vorher schon wieder im zweiten Kapitel, Vers 12 gesagt. Und führt ein rechtschaffenes Leben unter den Heiden, damit die, die euch verleumden als Übeltäter, eure guten Werke sehen und Gott preisen am Tag der Heimsuchung. Gelebte Bosheit erwirkt also Gegnerschaft von Gott. Und das gilt natürlich für Christen genauso wie für Nichtchristen. Hier hat keiner einen Freifahrtsschein. Und damit wird nochmals klar, dass wir als Christen unseren Feinden keine Bosheit erwidern dürfen, da sich Gott gegen uns stellt, wenn wir selbst boshaft sind. Vers 13b. Das Angesicht des Herrn aber steht wider die, die Böses tun. Das sind alle Menschen mit hineingenommen. Diese Gegnerschaft Gottes zur Bosheit hat eben die Trennung zwischen Gott und den Menschen zur Folge. Aber wir wollen auch auf den ersten Teil von Vers 13 hören. Denn die Augen des Herrn sehen auf die Gerechten und seine Ohren hören auf ihr Gebet. Der Herr schaut also auf die Gerechten und hört ihr Gebet. Und gerecht werden wir allerdings nur durch Jesus Christus, seinen Sohn. Und wenn wir im Gebet unsere Schuld bekennen und uns auf sein Opfer am Kreuz berufen, dann wird Gott uns erhören und wir kommen zu ihm. Kommen wir zum Schluss und fassen den Umgang mit Bosheit zusammen. Also einmal die Bosheit durch tugendhaften Umgang vermeiden, Bosheit segnend erwidern und dass die Bosheit die Gegnerschaft Gottes erwirkt. Petrus beginnt mit der Aufforderung zu einem harmonischen Gemeindeleben. Geschrieben hat er den Brief an Gemeinden, die sich im Bedrängnis in einer Verfolgungssituation befinden. Es herrscht äußerlicher Druck und hier betont Petrus die Wichtigkeit des liebevollen Umgangs. Nur durch diesen Zusammenhalt kann die Gemeinde in der feindlich gesinnten Umwelt bestehen. Heute befinden wir uns hier in unserem Land sicher überhaupt nicht in einer Verfolgungssituation. Doch sind wir mit unserem Glauben ähnliche Außenseiter und können als Gemeinde auch nur bestehen, wenn wir uns genau diesen Umgang miteinander zum Vorbild nehmen. Wir sind Verwandte im Herrn und dadurch hat die Gemeinde familiären Charakter. Nur kennen wir noch nicht alle Familienmitglieder. Und es kommen immer mal neue hinzu. Und da ist jeder von uns aufgefordert, die neuen Familienmitglieder liebevoll aufzunehmen. Nicht unbedingt, weil wir sie mögen oder auf Anhieb mögen, sondern weil sie unsere Verwandten im Herrn sind. Unsere leiblichen Familienmitglieder können wir uns auch nicht aussuchen, sondern es werden neue Kinder geboren, oder es wird hineingeheiratet in unsere Familie. Und ebenso kommen auch immer wieder Menschen zur Gemeinde hinzu. Und das wollen wir mit ins neue Jahr nehmen. Dass wir alle darauf achten, wie wir unsere Geschwister, die neu in unsere Gemeinde kommen, aufnehmen. Aber auch, wie wir mit den jetzigen Gemeindemitgliedern umgehen. Machen wir für uns Abstufungen im Umgang nach Sympathie? Oder sind wir zu allen in gleicher Weise ehrlich und herzlich? Und vermeiden wir durch tugendhaften Umgang miteinander, dass Bosheit in unserer Gemeinde überhaupt einziehen kann? Befinden wir uns in einer Familie, so haben wir Beziehungen, an denen wir beständig arbeiten müssen. Das ist nun mal so. Und gleichzeitig wirken wir als Gemeinde und als Einzelne nach außen. Und wir haben gesehen, wie Christus auf Bosheiten reagiert. Und das kann auch jeder von uns persönlich mitnehmen und im neuen Jahr darauf achten, wie gehe ich mit Konflikten um? Schieße ich in gleicher Weise zurück, wenn ich selbst angeschossen werde? Oder kann ich das aushalten und kann vielmehr segnend reagieren? Kann ich Bosheiten segnend erwidern? Beide Punkte, Bosheit durch tugendhaften Umgang vermeiden und Bosheit segnend erwidern, kann ich nur erreichen, wenn Gott sie mir als Gaben schenkt. Und darum sollen wir beständig im Gebet mit ihm stehen und ihn auch gerade in Konfliktsituationen um Hilfe anrufen. Und wie wir im dritten Predigtpunkt gesehen haben, ist Gott beständig auf Empfang und hört unsere Gebete. Und gleichzeitig widersteht er aber auch denen, die selbst Bosheiten tun. Christen oder Nichtchristen. Bitte geht mit diesem Appell ins neue Jahr. Bemüht euch um tugendhaften Umgang in der Gemeinde und erwidert Bosheiten, die euch widerfahren, mit Segnungen und bittet den Herrn, dass er euch in seiner unermesslichen Gnade die Kraft dazu schenkt. Friede sei mit euch allen, die ihr in Christus seid.